scheinbar auch noch IB-Fan ist, so, das kann kein schlechter Ort sein. Seit vielen Jahren habe ich mir so zur Gewohnheit gemacht, gut, ich weiss, das ist jetzt vielleicht nicht so, ein Pastor sollte vielleicht andere Gewohnheiten haben, aber ich habe jetzt die Gewohnheit. Ich habe mir zur Gewohnheit gemacht, vor dem Einschlafen im Bett ein paar Seiten aus einem Donald Duck Comic-Heft zu lesen. Mir jedenfalls hilft das, so ein bisschen runterzukommen vom Tag, mich zu entspannen, für das ich nachher gut einschlafen kann. Und in diesen Donald Duck-Geschichten, da gibt es eine Figur. Und die heisst Gustav Gans. Und der Gustav, der ist ein Glückskind. Alles im Leben fliegt dem Gustav einfach zu. Er muss um nichts kämpfen. In jeder Situation überkommt er genau das, was er braucht. Er muss nicht arbeiten dafür. Er wird bewahrt von allem. In seinem Leben, da geht es einfach nur von einer guten Situation zur nächsten. Er überkommt Segen ohne Ende. Das ist der Gustav. Und ich habe jetzt gerade ein Büchlein gelesen, wo der Gustav richtig traurig ist über sein Glück. Weil er sagt sich, ich habe so viel Glück, ich kann mich gar nicht mehr am Glück freuen, weil ich weiss gar nicht, wie es ist, wenn man kein Glück hat. Ja, und hier seht ihr so einen Ausschnitt davon, oder? Einer, der normal ist, so wie du und ich. Der wird eben von dem Karren nass gespritzt und freut sich nachher, dass er wenigstens nicht überfahren wurde, oder? Der Gustav aber, der wird weder angespritzt noch überfahren. Und in dieser Geschichte geht es nachher darum, dass er zum Donald geht, das ist das Gegenteil von Gustav, der ist nämlich vom Pech verfolgt und der Donald muss ihn nachher lernen, wie man Pech haben kann. Also, aber der Gustav, der geht es jeden Tag gut. Der geht alles im Leben wie der Butter. Viele, viele Menschen träumen davon, dass sie im realen Leben wie der Gustav Gans könnte sein. Stell euch das mal vor, ein Leben ohne Widerstand. Ein Leben ohne Druck. Ein Leben, wo ihm die gebratenen Bulle gerade ins Maul fliegen. Ein Leben ohne Unfälle. Ein Leben ohne Schwierigkeiten, ohne Konflikte. Ein Leben von einem Erfolg zum anderen. Das wäre doch schön. Hast du schon mal davon geträumt, so können zu leben? Ich glaube, jeder träumt ab und zu mal davon, dass doch das Leben auch etwas anders sein könnte, als es eben ist. Dass es so ein bisschen mehr Gustav Gans Charakter hat. Und ich habe festgestellt, dass Nachfolger von Jesus manchmal so denken und sich ganz fest wünschen, dass Christsein unter einem anderen auch bedeutet, dass man eben ein bisschen mehr von diesem Gustav Gans abbekommt. Und dass Gott dafür sorgt, dass Schwierigkeiten mehr aus dem Weg geräumt werden. Und dass alles in meinem Leben der Butter geht. Manchmal haben tatsächlich Nachfolger von Jesus, bekommen sie so ein wenig das Gefühl, wenn ich Jesus nachfolge, wenn ich Christ bin, dann müsste doch das Pflicht und die Aufgabe sein von Gott, dass er das Böse und das Üble in meinem Leben mich davon bewahrt und das fernhaltet. Wieso, Gott, machst du das nicht? Für das wärst doch du da, oder? Dass es mir ein bisschen ringer geht. Christsein muss doch das bedeuten. Mir sollte es ein bisschen ringer gehen. Ich habe etwas mehr mit dir, also müsste es mir doch ein bisschen besser gehen. So sind wir schnell irgendwo, vielleicht auch noch mehr jung, in unserem Unterbewusstsein, denken wir, es sollte so sein. Aber wir ahnen, das ist Wunschdenken. Und die Realität sieht so aus, dass auch Kinder von Gott leiden. Und dass auch Menschen, die Jesus nachfolgen, mit Schwierigkeiten im Leben kämpfen müssen. Und obwohl dass das heute so ein wunderschöner Tag ist, kann es gut sein, dass das sogar das ist, was dein Leben im Moment ausmacht. Du bist vielleicht in etwas drin, wo du dich fragst, warum? Wieso? Vielleicht auch, für was? Wir möchten heute Morgen über Schweres, über Schwierigkeiten im Leben nachdenken. Und ich hoffe, das ist für dich, wenn du vielleicht gerade nicht drin steckst, eine Hilfe. Heute Morgen starten wir in eine neue Themenreihe rein, zu ausgewählten Texten aus dem Jakobusbrief. Der Jakobusbrief, vielleicht wissen das ein paar von euch, das ist ein heisses und auch ein bisschen umstrittenes Buch von der Bibel. Der Luther zum Beispiel, der Reformator, der sein Lebenserleuchtung oder wie man dem seine Umkehr hat, vor allem drin erlebt, dass er hat gemerkt, dass man nicht durch Werk vor Gott gerecht wird, sondern durch Gnade hat das Problem gehabt mit dem Jakobusbrief. Weil er hat gefunden, der Brief, der ist irgendwie, boah, der tut irgendwie meine Gnade, die ich so haben müssen, dort erleiden, der bringt die wieder ein bisschen Gefahr. So, der Luther hat nicht so Freude gehabt, dass der Jakobusbrief auch in der Bibel steht. Wir können ihn verstehen, wenn man ein bisschen das Leben kennt vom Luther, der hat wirklich darunter gelitten, unter dem müssen, etwas zu tun, für von Gott angenehm zu sein. Und für ihn war das so ein grosser Schatz, zu entdecken, nein, Gnade von Gott lenkt. Der Jakobusbrief, wenn man es dann ein bisschen probiert, aus einer anderen Sicht zu beachten, hat aber natürlich auch seinen Platz in der Bibel. Und sein Fokus, den der Jakobus vor allem wirft, sein Schwerpunkt ist, leb die Glauben. Leb die Glauben. Folge Jesus ganzheitlich nachher. Der Glaube ist nicht einfach etwas, das nur in unserem Kopf oder in unserem Herz und am Sonntag stattfinden soll. Nein, der Jakobus der sagt, der Glaube, wenn wir von Glauben reden wollen, der muss unbedingt auch zur Tat werden. Der Glaube muss auch etwas relevant sein, vom Montag bis zum Samstag. Es darf nicht sein, dass Leben und Glauben gegeneinander ausgespielt werden. Die beiden Sachen, die gehören zusammen. Glaube ist etwas für den Kopf, Glaube ist etwas für das Herz. Aber Glaube ist unbedingt auch etwas für die Tat, für den Alltag, für das ganz gewöhnliche Leben. Jeden Tag 24 Stunden. Und darum ist es wichtig, dass wir auch den Jakobusbrief lesen und das, was da drinnen steht, probieren zu beachten. Der erste Vers, den nennt der Verfasser, der den Brief geschrieben hat. Jakobus, der Gott unserem Herrn Jesus Christus dient, grüßt mit diesem Brief das Volk Gottes, das über die ganze Welt zerstreut in der Fremde lebt. So geht der Brief los. Der Jakobus, so nimmt man an, ist nicht ganz sicher, aber die meisten gehen davon aus, dass der Jakobus ein Bruder ist von Jesus. Er hat in der Gemeinde Jerusalem später eine ganz wichtige Rolle gespielt. Er war vor allem für Judenchristen ein wichtiger Ansprechpartner gewesen, und darum glaubt man, dass der Jakobus der Verfasser ist von dem Brief. Und wer der Verfasser ist, der ist sehr wahrscheinlich das älteste neutestamentliche Buch und vielleicht so um 40 nach Christus verfasst worden. Er hat den Brief geschrieben, so steht es, für das Volk Gottes, das über die ganze Welt zerstreut in der Fremde lebt. Er hat sich gerichtet an all die jüdischen Menschen, die irgendwo in der damaligen bekannten Welt waren und dort den neuen Glauben an Jesus haben gefunden und jetzt den probieren zu leben. Besonders an die wendet sich der Jakobus. Nach der Angabe vom Verfasser und Empfänger kommt der Jakobus nachher gerade zur Sache, wieso dass er überhaupt diesen Leuten einen Brief schreibt. Wir lesen nachher in den nächsten Versen. Liebe Brüder und Schwestern, Betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Ihr wisst doch, dass er durch solche Bewährungsproben fest und unerschütterlich wird. Diese Standhaftigkeit soll in eurem ganzen Leben ihre Wirkung entfalten, damit ihr in jeder Beziehung zu reifen und tadellosen Christen werdet, denen es an nichts fehlt. Der Hauptanlass von diesem Brief ist folgender. Der Jakobus möchte gläubige Menschen ermutigen und er möchte sie anführen, dass sie an Jesus dranbleiben, auch wenn der Glaube hart auf die Probe gestellt wird. Das ist immer ein Anliegen. Er möchte den Leuten schreiben und sie anführen und sagen, gebt nicht gerade auf, wenn Schwierigkeiten auftauchen. Schaut, kämpft darum, dran zu bleiben an diesem Jesus, auch wenn es schwierig ist. Und es war nicht einfach in diesen Tagen Christ zu sein. Ihr müsst euch mal probieren, die Situation hineinzuversetzen. Die Menschen, die zum Glauben sind gekommen, dort, die sind Teil geworden von einer absolut neuen Bewegung, die es vorher noch nicht gegeben hat. Die ersten Christen, die haben nicht bibliothekenweise Bücher gehabt darüber, wie Christus nachfolgen geht. Das war eine neue Bewegung, die gerade erst hat angefangen. Und vieles haben sie noch herausfinden, über vieles nachdenken, vieles besprechen. Und das war manchmal nicht einfach. Wir lesen in vielen Briefen davon, dass die ersten Gemeinden, die ersten Christen sehr stark sich auseinandersetzen mussten. Was heisst das, Jesus nachfolgen? Und da war man sich nicht immer einig. Es hat auch in den Gemeinden viele Leute gehabt, die irgendwelche Sachen haben vertreten, die gerade dem widersprochen haben, was eigentlich Jesus hat gebracht. Und die haben hart müssen darum kämpfen, herauszufinden, was es heisst, mit Jesus zu leben und ihm zu vertrauen. Das war manchmal gar nicht so leicht. Gewesen, weil sie nicht können auf Traditionen und Bibliotheken von Büchern zurückgreifen. Nachher sind sie viel unterdrückt und verfolgt worden von ihren jüdischen Glaubensgeschwistern. Die haben gesagt, die neue Bewegung lehnen wir ab. Der Christus ist nicht der Messias. Und in vielen Orten, in vielen Städten, haben sie es schwer gehabt mit ihren jüdischen Glaubensbrüdern und mussten auch Verfolgung ertragen. Und noch dazu kommt, dass in dieser Zeit auch die Weltmacht zu Rom immer grösser und immer stärker ist worden. Und der Kaiser zu Rom hat sich immer mehr zu dem aufgeschwungen, der nachher über Jahrzehnte auch viele Schwierigkeiten für die Christen hat mitgebracht, indem dass der Kaiser zu Rom von sich hat behauptet, ich bin der Sohn von Gott. Ich bin der daran müsst glauben, der ihr sollt anbeten. Und das ist genau gerade das, wo die Christen nur Jesus wollen zugestehen. Er ist der Sohn von Gott. Ihm wollen wir anbeten und nicht der Kaiser. Und die Konstellation hat überall in der bekannten Welt erst schwierig gemacht für viele, viele, viele Christen. Weil sie Jesus wollen dienen und ihn als Sohn von Gott anbeten und nicht der Kaiser. Darum sind sie verfolgt worden und haben schwierig gehabt, haben Druck gehabt von außen. Christen mussten Schweres tragen und gegen Schwierigkeiten kämpfen, weil sie Christen waren. Der Glaube ist von außen auf die Probe gestellt worden, ist geprüft worden, auf seine Tragfestigkeit getestet worden. Im griechischen Grundtext steht für das auf Probe stellen Peirasmos hier. Und das bedeutet genau das. Prüfung oder Probe. Aber Peirasmos steht nicht nur für Prüfung und Probe. Das Wort hat auch noch eine andere Bedeutung. Es bedeutet auch Anfechtung, Versuchung oder Verlockung. Christen mussten nicht nur Schweres tragen und mit Schwierigkeiten kämpfen, weil sie Christen waren. Sie mussten auch kämpfen, weil sie einfach auch Menschen waren. Leiden, Not, Unglück, hat auch sie getroffen. Krankheit, Tod, keine Arbeit, belastete Beziehung, Unfall, all das hat auch zu ihrem Leben gehört. Und das hat ihren Glauben angefochten. Genau wie andere Menschen auch, haben sie sich auseinandersetzen mit Versuchungen und Verlockungen. Sie haben auch erlebt, wie die Dynamik der Sünde geht. Die schon im Paradies aufgepflanzt ist. Die Frucht hat so wunderbar ausgesehen, dort. Und die ersten Menschen haben nicht widerstehen können, haben reingebissen. Und haben dann erlebt, dass die Frucht nicht das hat gehalten, was sie eigentlich hat ausgestrahlt. Oder das, was sie versprochen hat. Genau mit all dem haben die Nachfolger von Jesus auch müssen kämpfen. Die Gläubigen haben erlebt, haben das ganz gewöhnliche Leben erlebt. Und den täglichen Wahnsinn. Sie stehen unter Druck. Und manche hat dann gedacht, wie wir heute vielleicht auch manchmal denken, oh Gott, was soll das? Warum lässt du das zu? Wieso muss ich so leiden, wenn ich doch alles für dich gebe? Für was soll das überhaupt gut sein? Hey, du bist doch gross und du bist mächtig. Sollst du mich nicht vor allem Übel, vor allem Bösen bewahren? Oder einmal wenigstens vor dem Schlimmsten? Habe ich nicht das Recht, irgendwie, wenn einmal wenigstens so ab und zu ein bisschen Gustav Ganz sein können? Bitte Gott. Nur ganz wenig. Ich will nicht gerade alles, aber einfach so ein bisschen mehr, gell? Bitte! An diesem Punkt setzt der Jakobus ein. Und er hat ganz eine provokative These und einen total überraschenden Ansatz. Er sagt nämlich hier, Freude über Schweres, über Schwierigkeiten. Freude über Schweres, über Schwierigkeiten. Herzlichen Glückwunsch, wenn die Glaube auf die Probe gestellt wird. Was würdet ihr sagen, wenn ich jetzt zu dir komme und sage, herzlichen Glückwunsch, dass du so Schweres durchmachst? Ich glaube, die jetzt drinnen stehen, die müssen vielleicht jetzt leer schlucken, wenn ich jetzt zurückkomme und würde sagen, herzlichen Glückwunsch, schön, dass es dir schlecht geht. Das ist ziemlich provokativ, oder? Aber Jakobus fährt hier so an. Das möchte ich heute Morgen genauso dir sagen. Freude über Schweres und Schwierigkeiten in deinem Leben. Herzlichen Glückwunsch, wenn dein Glaube auf die Probe gestellt wird. Ich weiss, das fühlt sich jetzt so im ersten Moment nicht ermutigend an und vielleicht sogar ein bisschen zynisch. Und darum müssen wir jetzt noch ein bisschen genauer darüber nachdenken und ein bisschen genauer heranschauen. Weil was der Jakobus hier vorschlägt, ist eigentlich genial. Er empfiehlt uns als Nachfolger von Jesus, dass wir immer wieder in unserem Leben schaffen, einen Perspektivwechsel zu machen. Auf dem Bild, das jetzt kommt, sieht er den Hausberg von mir. Ich wohne in Zuttigen, in der Nähe von Thun. Und der Berg, den ihr hier seht, ist unser Hausberg. Es ist nämlich die Stockhorn. Vielleicht habt ihr von dem auch schon gehört. Aber ich bin sicher, ihr kennt die Stockhorn nicht aus dieser Perspektive. Der Berg da in der Mitte, da, das ist die Stockhorn. Aber die Foto ist aufgenommen irgendwo. Ja, was? Das ist jetzt gerade zu weit, he? Nochmal zurück. So, merci. Das Foto ist aufgenommen irgendwo so vom richtig Schwarzenburgerland oder so. Wir sind gerade unten dran, dort ist das Tal. Wir sehen es hier wie von hinten, die Stockhorn. Und der sieht es eben so aus. Aber das ist natürlich nicht das richtige Stockhorn, oder? Die Stockhorn muss man sehen, wie es wir sehen, jeden Tag. So. So muss doch die Stockhorn aussehen, oder? aus unserer Perspektive ist es nicht denkbar, dass das Stockhorn nicht so aussieht. Und ich staune immer wieder, wenn ich es anders sehe. Weil ich sehe es immer nur so. So muss es doch aussehen. Das ist Stockhorn. Das verdient der Name Stockhorn, oder? Aber beides ist Stockhorn. Es ist einfach von einer anderen Seite, von einer anderen Perspektive. Und genau die Dynamik, die, denke ich, ist in diesem ganzen Text, den wir heute Morgen miteinander anschauen, ist die drin. Der Jakobus sagt, macht doch mal einen Perspektivenwechsel. Schaut mal Schwierigkeiten und Schweres in eurem Leben mal von der anderen Seite an. Genau das will er uns hier empfehlen. Zwei Ansichten, zwei Realitäten, der Gleichberg hier beim Stockhorn. Und du hast die Wahl. Schwierigkeiten und Schweres, das können ein Grund sein zum Verzweifeln. Oder eben so, wie es hier der Jakobus uns sagt. Ihr wisst doch, dass durch solche Bewährungsproben euer Glaube fest und unerschütterlich wird. Diese Standhaftigkeit soll in eurem ganzen Leben ihre Wirkung entfalten, damit ihr in jeder Beziehung zu reifen und tadellosen Christen werdet, denen es an nichts fehlt. Das ist die Dynamik, die er uns empfehlen möchte. Er sagt, all die Proben, all die Schwierigkeiten, all die Versuchungen, die wir müssen durchkämpfen müssen, das bewirkt in eurem Leben Standhaftigkeit. Und die Standhaftigkeit, die macht, dass ihr genau zu dem werdet, wo Gott sich so fest wünscht von seinen Nachfolgern. Nämlich, dass wir zu reifen, zu mündigen Menschen werden, die ihm nachfolgen können und die einen Unterschied ausmachen, hier auf dieser Welt. Und das ist die These von Jakobus, wenn er sagt, Schweres und Schwierigkeiten haben das Potenzial, dich zu einem reifen, mündigen Christ zu machen. Zum einem Nachfolger, so wie Gott ihn wünscht. Schwierigkeiten und Schweres können mithelfen, dass du zu dem Mensch kannst werden. Das ist wie eine neue Perspektive, die er ihnen empfehlen möchte. Und die These ist nicht verkehrt. Schon, es gibt ja ein Sprichwort, das ungefähr sagt, was dich nicht umbringt, bringt dich weiter. Ja, was dich nicht umbringt, bringt dich weiter. Das ist schon im Volksmund eine These, wo die Menschen wie merken, was uns nicht wirklich total kaputt macht, hat das Potenzial, uns weiterzubringen. Oder es gibt auch so eine Theorie in der Wirtschaft oder sowieso in jeder Unternehmungskultur, dass es eigentlich gar nicht so gut ist für ein Unternehmen, wenn es immer nur ein bisschen gegen hoch geht und immer besser wird. Man hat herausgefunden, dass es manchmal wichtig ist, so ein bisschen in eine Talsohle reinzukommen, weil das hat das Potenzial, dass man dort stärker wird und nachher umso höher kann durchstarten. Schaut mal eBay an. 32 Jahre haben die in der Talsohle müssen. Aber dort sind sie stark geworden. Und schaut jetzt, wie die durchstarten. 4 Runden vor Schluss, uneinholbar Schweizer Meister. Ja? Wenn das nicht die Theorie bestätigt vom Jakobus. Oder schaut mal, es gibt so viele Leute heute, die gehen in Kraftraum. Und die schwitzen dort und die leiden dort. Aber müssen mal ihren Body anschauen, was sie dadurch bekommen. Überall können wir wieder die Dynamik feststellen, die uns hier der Jakobus möchte empfehlen. Und es ist das Zeugnis vom ganzen Neuen Testament. Nachfolger von Jesus sollen wachsen und reifen. Nachfolger von Jesus sollen wachsen und reifen. Und im Kolosserbrief zum Beispiel sagt Paulus, wir sollen wachsen und reifen in unserem Leben mit Christus. Und er nimmt dort das Bild, das er hier sieht. Wir sollen unsere Wurzeln ganz, ganz tief in den Christus hineinlassen. Dass wir fest werden. Dass noch so manche Sturm kommen und uns schütteln. Unsere Wurzeln sind so tief verankert. Das kann uns nicht schütteln, das ist imposant, dass ein Baum eigentlich wie das Größere steckt im Boden und gibt dem eben Halt und Sicherheit. Und das ist das Bild, das Paulus im Kolosserbrief braucht, und um das geht es. Und bei dem so tiefe Wurzeln zu machen, so fest Halt zu bringen, dort, so sagt es der Jakobus, helfen uns eben auch Schweres und Schwierigkeiten mit. Aber nur, wenn wir sie annehmen und wenn wir sie nicht ablehnen. Es gibt eine bekannte Stelle im Römer 8, Vers 28. Fast jeder kann die zitieren. Ich bin sicher auch hier, Leute. Dort steht, dass alle Sachen, die wir erfahren, das Potenzial haben, dass wir wachsen können. Es steht dort, dass alle Sachen, die uns begegnen, das Potenzial haben, uns zum Besten zu dienen. Oder zum Guten mitzuwirken, wenn wir es ein bisschen weniger mit Superlativen benennen. Alles im Leben hat das Potenzial, zum Guten mitzuwirken. Und der Römerbrief sagt, warum? Nicht, weil Schwierigkeiten und Böses jetzt plötzlich gut ist. Sondern, weil wir an Gott haben, der so mächtig ist, dass er sogar das, was uns kaputt machen und uns zerstören, am Schluss kann brauchen, für das wir reifen können. Der Teufel probiert vielleicht, uns kaputt zu machen. Tatsächlich. Uns zu schaden, uns flach zu machen, uns Platz zu walzen, mit Schwierigkeiten und mit Schweren in unserem Leben. Aber Gott nimmt wieder es auf und demonstriert seine Souveränität und seine Macht dadurch, dass er das nimmt und das, was eigentlich zum Zerstören von uns gedacht war, einfach braucht, für das wir mehr in dem Menschen werden können, der er möchte. So ist Gott. Nicht wegen uns wird Schweres zu Gutem, sondern wegen Gott. Weil er so mächtig ist, weil er das kann. Im 1. Korintherbrief steht ein grosses Versprechen, das ich schon so manchmal mir hat Trost gegeben, gerade in schwierigen Situationen. Was eurem Glauben bisher an Prüfungen zugemutet wurde, übersteigt nicht eure Kraft. Gott steht zu euch. Er lässt nicht zu, dass die Versuchung größer ist, als ihr ertragen könnt. Wenn euer Glaube auf die Probe gestellt wird, schafft Gott auch die Möglichkeit, sie zu bestehen. Wenn wir dann den Text weiterlesen, im Jakobus, der kommt dort von Vers 13 bis 17, eigentlich ein Text, der das bestätigt. Wer in Versuchung gerät, sollte niemals sagen, diese Versuchung kommt von Gott. Gott lässt sich nicht zum Bösen verführen und er verleitet auch niemand zur Sünde. Macht euch also nichts vor, liebe Brüder und Schwestern. Alles, was Gott uns gibt, ist gut und verkommen. Er, der Vater des Lichts, ändert sich nicht. Niemals wechseln bei ihm Finsternis, Licht und Finsternis. Gott ist nicht plötzlich einer, der Böses erzeugt in deinem Leben. Gott ist gut. Gott ist durch und durch gut. Aber Gott hat Macht, ein Böses so den Riegel zu schieben und das Böse eigentlich so zur Schau zu stellen, dass er das kann brauchen kann, zum Guten in deinem Leben. Mir denkt, das ist schon wieder so etwas, was mit Perspektivenwechsel zu tun hat. Vielleicht auch etwas, was ihr heute mitnehmt. Schaut, bei Gott haben ja Schwierigkeiten und Schweres das Potenzial, dass sie am Schluss etwas Gutes machen können in eurem Leben. Wegen Gott. Und das ist vielleicht eine andere Perspektive auf Schweres und Schwierigkeiten in deinem Leben, als du dir gewohnt bist zu haben. Vielleicht ist das heute deine Herausforderung, dort Perspektiven zu wechseln. Der Jakobus gibt seinen Leser, die Schweres und Schwierigkeiten müssen tragen, ohne einen anderen wichtigen Tipp. Es gibt etwas, das immer passend ist und immer richtig ist. In Vers 5 und 6 können wir lesen, wenn jemand unter euch Weisheit braucht, weil er wissen will, was er nach Gottes Willen handeln soll, dann kann er Gott einfach darum bitten und Gott, der gerne hilft, wird bestimmt antworten, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Wer ihn fragt, soll auch wirklich mit deiner Antwort rechnen, denn einer, der zweifelt, ist so aufgewühlt wie eine Meereswoge, die vom Wind getrieben hin und her geworfen wird. Etwas können wir immer machen, auch wenn die Schwierigkeiten und die Schwere noch so gross ist, wir können nämlich beten. Wenn wir nur mehr weiter wissen, so sagt hier der Jakobus, sagt er, können wir darum beten, dass Gott uns einen Weg zeigt. Dass er uns mit Weisheit segnet, dass wir einen guten Ausweg finden, dass wir verstehen, wie wir weitergehen können. Sich an Jesus wenden, auch in Schwierigkeiten und in Schwärmen, ist immer richtig. Kennt ihr die Geschichte von Jesus? Da ist er mit seinen Jüngern auf dem See aus, er geht schlafen und es kommt ein unglaublicher Sturm auf. Die Männer, die dort mit ihm in diesem Boot drin sind, das sind erfahrene Fischer. Die haben ihr Leben lang nichts gemacht, als auf dem See gefischt. Die haben alles gekannt. Und die sind verzweifelt. So ein Sturm, der hat eigentlich macht er, dass sie versinken, dass sie alle zusammen tot sind. Und in dieser Schwierigkeit und in dieser Situation gehen sie zu Jesus und rütteln ihn wach. Hilf uns doch. Rett uns. Wir gehen unter. Wo steht er? Jesus steht auf. Sagt ein Wort, und es ist ruhig. Es ist einfach ruhig. Genau das kann passieren, wenn wir uns in Schwierigkeiten und in Schwerem an Gott wenden. Das ist ein Gott, der augenblicklich für Ruhe sorgt im Fall. Und darum ist es nie verkehrt, in Schwerem und in Schwierigkeiten das Gebet zu suchen. Vielleicht möchtest du heute dort deine Perspektive wechseln. Weil im Gebet, oder? Man kann sagen, ja, Gott, ich habe schon so manchmal die Erfahrung gemacht, es hat sich nichts geändert, du sowieso, ich bin auch Gott gleich, beten nützt nichts. Besonders nicht, weil es schwierig und schwer ist. Vielleicht müsstest du dir heute so lustig machen, einfach dort deine Perspektive wieder mal zu wechseln. Das Stockhorn von der anderen Seite anzuschauen. Und einfach darauf vertrauen, dass das Gebet eine Wirkung hat. Und hat vielleicht nicht gerade sofort eine Auswirkung gesehen. Ich bin letzte Woche mit jemand anders vom ältesten Team zu einer Frau heim, die noch recht jung ist und unverhofft ist das immer, aber wo so wie von einem Tag auf den anderen eine Horrordiagnose ins Haus geflattert ist, dass sie Brustkrebs hat und zwar eine ziemlich schlimme Art. Und sie hat uns gerufen, dass wir für sie beten, so wie so im Jakobusbrief empfohlen wird. Das hat mich stark gedacht. Sie weiss, es ist schwierige Zeiten, stehen mir bevor. Ich muss in Chemo, ich weiss nicht genau, was auf mich zukommt. Aber beten kann ich immer. Und nicht nur das, ich kann auch andere bitten, dass sie für mich beten. Vielleicht ist das auch für dich ein Weg. Der Jakobus weiss, dass Schweres und Schwierigkeiten uns manchmal alles abverlangen. Und darum macht er seine Leser noch auf zwei Denkfälle aufmerksam, die in belastenden Zeiten uns manchmal auflauern. Im Vers 9 und 10 steht ein Gemeindeglied, das in ärmlichen Verhältnissen lebt, soll sich vor Augen halten, was für eine hohe Würde Gott ihm verliehen hat. Und wer reich ist, soll sich vor Gott vor Augen halten, wie wenig seine hohe soziale Stellung vor Gott wert ist. Denn er wird vergehen wie eine Blume auf dem Feld. Ich möchte nur ganz kurz etwas zu diesen Versen sagen, so grundlegend. Ich glaube, die erste Falle in Schwierigkeiten und in schweren Männern ist, dass das Selbstmitleid mehr verschlingt. Ich bin nichts, ich kann nichts, ich habe nichts, ich bin ein armer, armer, armer Tropf. Ich bin ganz alleine und ich bin diesen Schwierigkeiten ausgeliefert. Das ist so wie eben, ein Gemeindeglied jährliches Verhältnis, wo ich einfach kann sagen, ja, ich kann nichts machen, ich bin einfach zu arm. Oder? Ich glaube, das ist übertragen gemeint hier. Wenn Schweres und Schwierigkeiten in unserem Leben sind, kann das ein Fall sein, wo uns macht, dass wir blockiert sind. In dem, dass wir das Gefühl haben, wir sind die Ärmsten und wir sind dem ausgeliefert. Eine zweite Fall ist, dass sie in solchen Situationen wie umschalten und sagen, okay, jetzt wird es wirklich ernst in meinem Leben. Jetzt kann ich mich nicht mehr auf Gott verlassen, jetzt muss ich schauen, dass das wieder ändert. Weil das ist mir zu unsicher mit Gott, oder? Jetzt schaue ich, was habe ich für Ressourcen, was habe ich für Möglichkeiten und dann verlasse ich ganz auf das. Jetzt nehme ich die Fäden wieder in meine Hand und mache es auf meine Art und Weise. Ich weiss nicht, zu welcher Art Menschen das du gehörst. Ich habe das Gefühl, so, man ist entweder die eine Art oder die andere. In Beschwerden oder Schwierigkeiten verliert man wie jeden Mut, kommt in Selbstzweifel rein oder man macht es anders. Man sagt, jetzt nehme ich die Sache wieder selber in die Hand. Und das mit dem Glauben, das mache ich dann wieder, weil sich alles normalisiert hat. Oder? Aber jetzt ist erste Hilfe angesagt und die kommt mal von mir. Auch hier empfiehlt der Jakobus einen Perspektivenwechsel. Und der sieht so aus, im ersten Fall, dass ich mich daran erinnere, dass Gott mir eine hohe Würde verliehen hat. Ich bin nicht ein armer, armer Tropf, der nichts wert ist, der keine Beachtung findet. Nein. In Gottes Augen bin ich jemand, geliebt, wertgeschätzt, geachtet, beachtet, angenommen. Gott lässt mich nicht im Stich. Er lässt mich nicht hängen. Oder Perspektivenwechsel heissen, du musst nicht alleine. Du darfst auf die Hilfe vom Höchsten hoffen, aus dem auch annehmen. Überschätze dich nicht. Und unterschätze Gott nicht. Und vielleicht ist das so ein Perspektivenwechsel, den du heute möchtest mitnehmen, wenn du in Schwierigkeiten oder in schweren Männern steckst, dass du die Perspektive annimmst, die Gott ehrt. Der Text endet mit einer Verheißung. Glücklich ist, wer die Bewährungsproben besteht und im Glauben festbleibt. Gott wird ihn mit dem Siegeskranz des Lebens krönen. Das hat er allen versprochen, die ihn lieben. Ja, es ist ein Kampf. Unser Leben manchmal. Mit Schwierigkeiten und mit Schwerem. Da wollen wir uns nichts vormachen. So ist das Leben. So ist auch das Leben als Nachfolger von Jesus. Aber ich hoffe, dass ihr habt gespürt in dieser Predigt, das ist nicht alles. Sondern wir sind mit Gott da drinnen. Und er verspricht uns, wenn wir mit ihm zusammen die Bewährungsprobe bestellen und im Glauben festbleiben, dann wird er uns den Siegeskranz vom Leben geben und uns damit krönen. Und glaube ich, das ist nicht einfach ein Vertrösten auf die Ewigkeit. Tatsächlich, an dem Tag, wo Gott alles wiederherstellt, dann wird er uns so wie ein Siegeskranz auf den Kopf tun. Das bedeutet, du wirst immer mit mir leben. Aber die Bibel zeigt uns auch, dass das neue Zeitalter schon hat angefangen mit der Auferstehung von Jesus. Wir müssen nicht warten, bis wir bei Gott in der Ewigkeit sind, mit dem können zu erfahren, dass Gott uns Leben geben will. Ich glaube, wenn wir die Bewährungsprobe bestehen, können wir schon jetzt ab und zu mal einen Pokal erhobern oder eine Medaille bekommen. Und etwas von dem spüren, was es heisst, Leben zu haben, Leben, das Gott schenkt. Und das wünsche ich euch, auch für die Woche, die kommt. Leben, das Gott schenkt. Trotz Schwierigkeiten und trotz Schwärmen. Amen.